Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 2. April 2025, gleich dem 13. Farvardin 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, in diesem Teil unserer Sendereihe möchten wir über die Stellung der Frau im Koran sprechen, und zwar hinsichtlich ihrer Beziehung zu Gott, zur Familie und zur Gesellschaft. Wenn wir die Merkmale für eine Muslimin, welche der Koran anführt, untersuchen wollen, müssen wir zweifelsohne ihre Stellung und ihre Pflicht in den drei Bereichen Beziehung zu Gott, Beziehung zur Familie und Beziehung zur Gesellschaft betrachten. In der islamischen Werteordnung richtet sich die Stellung und der Wert der Frauen nicht nach äußerer Zierde, sondern es ist etwas anderes, was Frauen eine himmlische Note verleiht. Es ist etwas, was dem Menschen religiöse Identität und ihm das Glück beschert, eine innige Beziehung zu Gott aufzunehmen. Gemäß der Lehre des Heiligen Korans kann die Frau dann auf ihren würdigen Platz finden, wenn sie ihre spirituelle Beziehung zu Gott, dem Barmherzigen, stärkt. Im Vers 35 der Sure 33, Ahzab, führt Gott dieses Kennzeichen würdiger Frauen wie folgt an. für die muslimischen Männer und Frauen, die gläubig sind und Gottes viel gedenken. Für sie hat Gott Vergebung und einen großartigen Lohn bereitet. In der korangemäßen Kultur ist die Beziehung zu Gott, dem Höchsterhabenen, und der Glaube an ihn so bedeutend, dass eine gläubige Sklavin höher eingestuft wird als eine Frau, die zwar frei ist, aber Götzen verehrt. Denn in der islamischen Ordnung sind nicht materielle Kriterien Wertmaßstab, sondern der Glaube ist Kriterium der Bewertung. Daher sehen wir, dass dem Propheten folgender Vers 221 der Sure Barare, Sure 2, offenbart wurde. Und heiratet nicht polytheistische Frauen, bis sie gläubig geworden sind. Wahrlich, eine gläubige Sklavin ist besser als eine freie polytheistische Frau, auch wenn sie euch mit ihrer Schönheit sehr gefallen sollte. In der Familie spielt die Frau gemäß dem Heiligen Koran eine zentrale Rolle und nimmt in ihr einen besonderen, einflussreichen Platz ein. Dies ist derartig von Bedeutung, dass sich die Familie auf dem Weg zur Vervollkommnung und Ehre weiterentwickelt, wenn sich die Frau richtig mit den Kriterien des Korans schmückt. Als Mutter übernimmt die Frau in der Familie das Steuer für die Erziehung der Kinder, denn sie hat den meisten Kontakt zu den Familienmitgliedern und bildet für alle anderen Mitglieder eine Achse. Eine Mutter ist daher dann erfolgreich, wenn sie selber den islamischen Grundsätzen und Werten treu bleibt, und dann dank der Liebe zu Kindern und Ehemann, welche Gott ihrem Wesen mitgegeben hat, auch ihrer Familie die islamischen Werte zeigt. In dem Vers 6 der Sure Tahrim, Sure 66, fordert Gott die Gläubigen auf, sich für das ewige Wohl ihrer Lieben einzusetzen, denn es heißt: O ihr, die ihr glaubt, rettet euch und die euren vor einem Feuer, dessen Brennstoff hartherzige, ungläubige Menschen und Granitsteine sind. Es gibt auch Frauen, die nicht nur auf ihre eigene moralische Entfaltung und die Stärkung ihres Glaubens achten und darum bemüht sind, die anderen in ihrer Familie auf diesen Weg zu lenken, sondern außerdem die weiteren Empfehlungen des Korans befolgen, ihre Aufgaben und Pflichten in der Familie erfüllen und die Geheimnisse der Familie wahren. In dem Vers 34 der Sure Nisa, Sure 4, führt Gott erneut Merkmale von würdigen Frauen an. Dort heißt es: Darum sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen und diejenigen, die Geheimnisse ihrer Gatten und deren Rechte mit Allahs Hilfe wahren. In einem der bekanntesten Korankommentare der Schiiten, dem Tafsir al-Munah, heißt es über diesen Vers: Diese rechtschaffenen Frauen sind jene, die sich der Familienordnung unterordnen und ihr treu bleiben und nicht nur in Anwesenheit ihres Ehemannes, sondern auch in seiner Abwesenheit seine Rechte wahren. Sie hintergehen ihn nicht und sind ihm treu und bemühen sich um den Schutz seines Eigentums. Sie verraten nicht die Privatgeheimnisse der Familie und erfüllen ihre Pflichten richtig. Ein anderer Punkt, auf den der Heilige Koran bezüglich des Verhältnisses der Frauen zu ihrer Familie hinweist, ist die Beziehung und das Verhalten zu einem Ehemann, dessen Glauben schwächer als ihr eigener Glauben ist. Ein deutliches Beispiel haben wir in der Gestalt von Asiye, der Gemahlin des Pharaos, vor uns. Sie führt ein Leben mit dem Pharao und wusste von seinem Unglauben und dem Unrecht, das er Gottgläubigen antat. Aber sie war dennoch nicht bereit, von ihrem Glauben abzulassen. Stattdessen bat sie Gott um ein Haus im Paradies. In dem Vers 11 der Sure Tahrim, Sure 66, lesen wir: Und Gott hat für die, die glauben, die Frau des Pharao als Beispiel angeführt, als sie sagte: Mein Herr, baue mir ein Haus bei dir im Paradies und errette mich von Pharao und seinem Handeln und errette mich von den Leuten, die Unrecht tun. Die würdigen korangetreuen Frauen folgen dem Beispiel Asiyes, der Gemahlin des Pharaos, indem sie sich von Dingen, die dem Glauben an Gott zuwiderlaufen, distanzieren und die Unrechttuenden und Ungläubigen nicht unterstützen. Der Koran nennt viele gute Eigenschaften als Merkmal für würdige Frauen. Abschließend wollen wir betrachten, wie sie sich in gesellschaftlicher Umgebung verhalten. Vorbildhafte Frauen zeichnen sich gemäß Koran im gesellschaftlichen Leben durch ihre Zurückhaltung und Sittsamkeit aus. Diese Schamhaftigkeit ist wie ein Schleier der Reinheit, der nicht zulässt, dass sich der Mensch besudelt und die Unreinheit ihn zu Fall bringt. Die Schamhaftigkeit ist eine wertvolle Tugend und wird im Koran von Gott betont. Im Rahmen der Geschichte von den beiden Töchtern des Propheten Shu'aib werden wir im Vers 25 der Sure Qasas, Sure 28, auf diese Tugend aufmerksam gemacht. Dort heißt es: Die eine von den beiden Töchtern des Shu'aib kam zu ihm, zu Moses. Sie ging verschämt. Ein anderes Attribut jener Frauen, die im Koran bezüglich ihres Auftretens in der Gesellschaft gelobt werden, besteht darin, dass sie in der Öffentlichkeit nicht ihre weiblichen Reize zur Schau stellen. Die Muslimin ist sich bewusst, dass ihre Persönlichkeit so wichtig ist, dass die anderen sie wegen ihrer Rechte als Mensch und nicht wegen ihrer weiblichen Attraktivität schätzen müssen. Gott, der Allweise, hat in dem Vers 33 der Sura Ahzab, Sure 33, gesagt: Und stellt nicht euren Schmuck zur Schau, wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Das arabische Wort Tabarruj in diesem Vers bedeutet, dass Frauen ihre Reize vor den Augen fremder Männer hervorheben und offenbaren. Dieser Vers untersagt eine solche zur Schaustellung. Gemäß den islamischen Lehren darf eine Muslimin ihre Anmut nicht Männern gegenüber zeigen, die Non-Mahram sind. Non-Mahram sind vor allem fremde Männer, die sie theoretisch heiraten könnten. Es ist gefährlich für die Gesellschaft, wenn die Frauen ihre Reize hervorheben und zur Schau stellen, denn sie bringen damit die Grundlagen der Moral in dieser Gesellschaft ins Schwanken und wenden die Gesellschaft von der Vernunft ab. Sie verursachen auf diese Weise, dass die menschlichen Werte von triebhaften Neigungen und Gelüsten verdrängt werden. Liebe Hörerfreunde, im nächsten Teil wollen wir noch mehr über Koranverse zum Thema Frau sprechen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Ravomi mit dem Titel Osha, das heißt Verliebten.
کفردین در بر عشاق نکوکار یکی است کعبه و بتکده و صبح و زنار یکی اگر از دیده تحقیق به عالم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم نگری عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی Thank you. که در میکده تا که در میکده من پای نهادم دیدم اهل اون جا همه مست می و هوشیار یکی است جا چون نیا تو خود همه دم نایی ما چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست جا جا خلق جهان با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست یار جار
همه خلق جهان صلح ما اندر برم جور اگیار و سر مرحمت یار یکیست جا مختلف گرچه بود درد من و درمان خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست جا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Liebe Hörerfreunde, wir haben im letzten Beitrag begonnen, die Architektur der Grabstätten im Iran zu besprechen. Die Kultur des Grabstättenbaus auf der Welt geht auf zwei wichtige Faktoren zurück: auf die Überzeugung vom Leben nach dem Tod und auf die Verbundenheit der Freunde oder Anhänger einer Person zu dieser. In der Zeit vor dem Islam erfolgten die Errichtung von Grabstätten besonderen Mustern. Die Grabstätten waren einfach, aber sehr solide gebaut und einige sind bis heute erhalten geblieben. Aber heute möchten wir über die Bauweise von Grabstätten in der islamischen Ära reden. Der Prophet des Islams hat gesagt: Denkt nicht, dass ihr durch den Tod vernichtet werdet, sondern ihr geht von einer Wohnstätte in eine andere. Der Islam erklärt, dass der Tod der Übergang des Menschen von einer Lebensphase in einer anderen ist. In Wahrheit lebt der Mensch ewig und beim Tod trennt sich nur der Geist vom Körper und er wird in eine andere Welt gebracht. Durch seine Wohltaten oder sein schlechtes Tun im weltlichen Leben erfährt der Mensch in der darauffolgenden ewigen Welt Glück oder Unglück. Daher gehört der Glaube an die Auferstehung von den Toten und das Leben nach dem Tod zu den wichtigen Grundsätzen der islamischen Lehre. Diese Überzeugung zählt neben der Überzeugung von der Einzigkeit Gottes und der Aussendung des Propheten Mohammed zu den Grundlagen des Islams. Der Glaube an die Auferstehung ist tief im Urgrund der menschlichen Seele verankert und spricht für sein Verlangen nach einem ewigen Leben. Die Überzeugung von dem Leben nach dem Tod schenkt dem unbestätigten Leben in dieser Welt einen besonderen Sinn. Der Islam sagt, Verstorbene müssen geachtet werden. Deshalb gibt es besondere Bräuche und Sitten für ihre Beisetzung. Zu diesen Bräuchen gehört ein Ritualgebet, das Lesen im Koran und Bittgebete um Vergebung für den Verstorbenen und den Frieden seiner Seele. Manchmal werden auch die Armen gespeist, damit der Lohn den Verstorbenen zukommt oder es werden Spenden unter ihnen verteilt. Unter den Muslimen ist der Bau von Grabstätten üblich, aber je nach Ländern verschieden. Zum Beispiel haben viele Grabstätten in der Türkei kein Dach, aber im Iran sind viele Persönlichkeiten in Türmen beigesetzt worden, deren Dach aus einer Kuppel besteht. An der Art dieser Türme und an den Ausschmückungen ist die gesellschaftliche Bedeutung dieser Person abzulesen. Bei allen Völkern und Religionen ist es Brauch für große Persönlichkeiten aus Politik, Religion und Kultur, Gedenkstätten zu errichten und deren Gräbstätten als nationales Wahrzeichen zu schützen. Die Grabstätten, die in der islamischen Ära im Iran gebaut werden, lassen sich nach mehreren Arten unterscheiden. Pilgerstätten und Ruhestätten von großen religiösen Persönlichkeiten, wie die heilige Pilgerstätte von Imam Reza in Maschet, oder die heilige Pilgerstätte seiner Schwester Masume in Qom. Grabstätten von Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Lehre und großen Religions- und Rechtsgelehrten, wie das Mausoleum von Sheikh Sadur in Rey und das Allame-Majlisi-Mausoleum in Isfahan. Von Bedeutung sind auch die Ruhestätten von den Großen der Literatur und Kunst, wie die Ruhestätte von Attar und Khayyam in Neishabur, und die Ruhestätte von Ferdowsi in Tus, Khorasan.
Weitere Ruhestätten sind die der Könige und lokaler Befehlshaber wie Gonbad Qaubus in der Provinz Golestan. Viele von diesen Bauwerken sind Kuppelbauten, unter denen sich das Grab oder der Grabschrein des Verstorbenen befindet. Es handelt sich oft um Turmbauten, deren Außenfassaden Ziegelsteindekor schmückt. Die Inschriften sind oft aus glasierten Ziegelsteinen und befinden sich am oberen Rand der Turmmauer oder am Torgewölbe des Eingangs. Sie geben Auskunft über den Verstorbenen und das Baujahr der Grabstätte. Eine waagerechte, rechteckige Steinplatte kennzeichnet die Grabstelle. Auf ihr stehen Geburts- und Sterbedatum und Verse aus dem Koran oder ein Gedicht zur Würdigung des Verstorbenen. Diese Inschriften auf der Grabplatte sind außerdem mit Blüten und Blättern oder Kerzenmotiven umrahmt. Für die Steinplatte wird das beste und festeste Gestein ausgewählt, das es vor Ort gibt. Viele Grabstätten liegen in einem schönen Garten, die den Besucher an das Paradies erinnern sollen. In diesen Grünanlagen werden gerne immergrüne Bäume wie Zypressen angepflanzt. Obstbäume sieht man seltener. Ein anschauliches Beispiel sind die Grabstättenanlagen der weltberühmten Dichter Hafiz und Sa'di in Shiraz. Ihre Grabstätten liegen beide in einem schönen Park. Die normalen Friedhöfe sind je nach Gegend verschieden und einige Iraner wünschen sich in dem Hof heiliger Stätten wie den Grabmoscheen von Nachkommen der Imame, Imam Sadeh oder anderen Pilgerstätten in einer schlichten Grabstätte begraben zu werden. Die Stadt Maroghe im Nordwesten Irans ist wegen ihrer historischen Turm- und Kuppelbauten berühmt, die zum größten Teil aus der Zeit der Seldschuken und Ilkhane stammen. In dieser Stadt liegen historische Kuppelbauten wie Gonbad-e-Sorkh, Kabut, Ghafforiyye und Oghollar. Der Gonbad-e-Sorkh-e Maroghe, wörtlich Rote Kuppel von Maroghe, ist der älteste Kuppelbau, der noch erhalten geblieben ist. Er stammt aus 542 nach der Hijra, 1147 nach Christus und wurde zur Zeit der Seldschuken als Gedenkturm erbaut. Das Gebäude ist viereckig und zweistöckig von innen und außen auf interessante Weise mit Stückwerk verziert, die Verse aus dem Koran darstellen. Der Gonbad-e-Kabut, die blasse Kuppel, liegt in einem anderen Teil der Stadt Maroghe. Es ist ein zehneckiger Bau. Die Verzierungen an Kuppel und Turmbau sind außergewöhnlich schön und Anziehungspunkt für Touristen. Die Kuppel wurde mit Keramik, Ziegeln und hellblauen Kacheln verkleidet. Meisterhaft gelungen ist der Übergang von Turmmauer zum Kuppelgewölbe. Der Turm besteht aus Kalkgestein, Ziegeln und dem besonders soliden Mörtel Sorut, eine Mischung aus Kalk und Asche. Ein weiterer Kuppelturm namens Burj Ghafforiyye wurde in der Zeit der mongolischen Ilkhane erbaut. Hier wurden weniger glasierte Ziegel verwendet und stattdessen hat man viel Kachelwerk zur Verzierung eingesetzt.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Beitrag, liebe Hörerfreunde, möchten wir einige Fragen hinsichtlich des Hijabs beantworten. Dazu ziehen wir sachkundigen Rat heran. Die Frage der Bekleidungsform ist aus verschiedenen Winkeln betrachtet worden. Eine Frage lautet: Was spricht für den Hijab? In diesem Zusammenhang haben wir mit einem Geistlichen, der sowohl an der Universität als auch an den theologischen Hochschule unterrichtet, gesprochen. Hujjatul Islam Nasir John Nasiri nimmt die wie folgt Stellung: Ich bin der Ansicht, dass der Hijab eine geeignete Atmosphäre für die Frauen die in Bereichen wie Politik, Kultur und Wirtschaft aktiv sein wollen, schafft. Aber solche Arbeitsbedingungen sind in einer Gesellschaft, in der der Freiheit keine Grenzen gesetzt werden und keine geeignete Bekleidung getragen wird, nicht gegeben. Eine Frau, die ihren Körper unverhüllt zeigt, wirkt anregend auf das andere Geschlecht und bremst die richtige Nutzung der in der Gesellschaft vorhandenen Kräfte und Fähigkeiten. In einem solchen Milieu achten die Männer nicht auf die wahren Fähigkeiten und Talente der Frau. Ihr Äußeres ruft die meiste Aufmerksamkeit hervor oder lenkt von den inneren Qualitäten der Frau ab. Natürlich können auch Frauen ohne den Hijab berufstätig sein. Es geht uns hier aber darum, die Folgen darzustellen, die das Fehlen eines Hijabs auf die Gesellschaft hat. Herr John Nesari fährt fort: Wir sind der Überzeugung, in Gesellschaften, in denen die Frauen in geeigneter Bekleidung einer Tätigkeit außer Hause nachgehen, ist die Arbeitsleistung größer. Nicht nur das. Die moralischen Abweichungen hinsichtlich der Kontakte zwischen Männern und Frauen werden so gering wie möglich gehalten. Vor kurzem habe ich in der Zeitung gelesen, dass in den USA viele Angestellte am Arbeitsplatz sexuell belästigt werden. Manchmal kommen die Belästigungen von seitens der leitenden Kräfte und von ihren Vorgesetzten. Ich denke, wenn der Freiheit keine Grenzen gesetzt werden, erreicht der menschliche Vandalismus seinen Höhepunkt und die zunehmenden moralischen Abweichungen schaden der Gesellschaftsordnung, darunter auch der Familie, ernsthaft. Herr John Nesari sagt: Einer der einleuchtenden Gründe für die Einhaltung des Bekleidungsgebotes Hijab ist der Schutz von Ehe und Familie und die Fortsetzung der Tradition von Heiraten. Er sagt: Wenn eine material ausgerichtete Kultur herrscht, nutzen viele Frauen ihr schöneres Äußeres dazu, um auf den Arbeitsmarkt gut abzuschneiden. Dabei vergessen sie, dass ein solches Verhalten für Männer von Interesse ist, die seelisch krank und lüstern sind. Einige Männer befriedigen laut psychologischen Ergebnissen ihre sexuellen Bedürfnisse durch die Musterung der Frauen und den ungezwungenen Umgang mit ihnen. Dadurch, dass sich die Frau kostenlos zur Schau stellen und zwanglos Kontakt aufnehmen, nimmt das Interesse zur Übernahme von familiären Verantwortungen ab, weil die Männer nicht mehr zu heiraten brauchen und die Probleme eines gemeinsamen Lebens nicht mehr in Kauf nehmen müssen, wenn sie leicht an eine Frau herankommen. Wir beobachten heute im Westen, dass die Ehe ins Schwanken geraten ist. Die Scheidungen haben zugenommen und es besteht kein Interesse mehr an einer Heirat. Es lässt sich auch beispielsweise auf die homosexuellen Beziehungen hinweisen, die darauf zurückgehen, dass den Männern der natürliche Drang zu den Frauen fehlt. Der Islam hütet das geistige Kapital der Frauen und fordert ihre Mitbeteiligung an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber er ordnet das Hijab an, damit er die Frau an der Hervorhebung ihres Geschlechts hindert. Ich finde dieses Argument für die Körperbedeckung logisch. Imam Ali alaihi salam sagt: Die größte Zierde für die Frau ist Keuschheit und der Hijab ist eine schützende Hülle und Sphäre zur Respektierung der moralischen Unversehrtheit.
John Nitter, Universitätsdozent, begründet die Beachtung des Hijab-Gebotes auch noch wie folgt: Die Beachtung des Hijabs hält die Frau von moralischen Fehltritten und Zügellosigkeit fern. Wenn wir die Gerichtsakten betrachten, stellen wir fest, dass bei Ehen, in denen es Zügellosigkeit gab und die Frau sich nicht vor den Blicken fremder Männer und dem Umgang mit lüsternen Menschen geschützt hat, die Scheidungszahlen hoch sind. Es lässt sich also sagen, dass durch das Fehlen des Hijabs der Zerfall von Familien mit zügelloser Freiheit beschleunigt wird. Wir möchten nun auch die Meinung von Frau Shahla Karimi hören. Sie ist Spezialistin für Herz- und Gefäßleiden. Wir fragten sie, ob das Hijab die Frauen daran hindert, gesellschaftlich tätig zu sein. Sie sagt, ich habe mir eine geeignete Hijab-Bekleidung ausgesucht. Von morgens, wenn ich das Haus verlasse, bis zum Krankenhaus, der Klinik und der Praxis, in der ich Patienten behandle, schafft diese Bekleidung für mich eine Art schützende Hülle, die mir den Kontakt mit anderen, wie zum Beispiel männlichen Ärzten und Fachleuten, sehr einfach macht. Diese Bekleidung behindert mich also keineswegs bei meiner Tätigkeit. Ich finde dies einen triftigen Grund für den Hijab. Der wichtigste Faktor für eine vermehrte Präsenz der Frauen in der Gesellschaft ist für mich, dass das Wissensniveau und das Bewusstsein der Frauen gestiegen ist. Frau Pocknerhaut hat im Fachfrauenstudium ihr Diplom erworben. Sie deutet auf den praktischen Wert des Hijab in unserer Zeit hin und sagt, die fehlende Körperbedeckung und der lockere Kontakt von Frauen und Männern hat dem Westen unangenehme Folgen gebracht. In den westlichen Gesellschaften hat man daraufhin durch Eröffnung von Frauenhäusern, durch weibliche Polizisten und auf weiteren Wegen versucht, den Machteinfluss der Frauen zu stärken und hat nicht beachtet, was die religiösen Lehren sagen. Aber in Gesellschaften, in denen die Frauen die Regeln der Körperbedeckung und einer sachlichen Beziehung zu fremden Männern beibehalten, sehen wir weniger moralische Deviationen. Frau Pocknerhaut weiter: Während des Sozialisierungsprozesses wird dem Einzelnen indirekt durch das Hijab klar, dass zwischen den beiden Geschlechtern Unterschiede bestehen und beide unterschiedliche Funktionen im Leben haben. Der Hijab zeigt der Frau, dass sie in einer Hülle der Schamhaftigkeit bleiben soll, um ihre Zukunft nützlicher zu gestalten. Frau Pocknerhaut sagt, ein einleuchtender Grund für den Hijab ist die Wahrung der gesellschaftlichen Werte. Diese Werte sind die elementarsten Faktoren einer Gesellschaftsordnung. Durch die Lenkung dieser Werte kann die Gesellschaft in Richtung Fortschritt gesteuert werden. In einer Gesellschaft, in der die Frauen Reize verdecken, lassen sie in Wahrheit die gesellschaftlichen und kulturellen Werte zum Vorschein treten. Vielleicht ist das gerade der Grund, weshalb wir im islamischen Gesellschaften sehen, dass die Frauen den Hijab begrüßen und bereit sind, zu seiner Wahrung einen hohen Preis zu bezahlen. Wir sehen ja, dass heute, trotz Verbote und Strafen, welche einige Regierungen für Frauen mit Hijab festgelegt haben, Musliminnen in Ländern wie der Türkei und Frankreich weiter ihren Hijab wahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.